Herzlich willkommen zur 24. Folge des Podcasts Auf der Kippe, dem Podcast, in dem wir aus philosophischer Perspektive auf die digitale Revolution schauen. Mein Name ist Seat Mahaini und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, beim letzten Mal bin ich der Frage nachgegangen, wie intelligent künstliche Intelligenz eigentlich ist. Und die Frage hat sich insbesondere gestellt vor dem Hintergrund der immer besser werdenden Sprachfähigkeit von künstlichen Intelligenzen. Wenn nun aber KI-Systeme immer besser sprechen, das heißt mit Menschen interagieren können, dann stellt sich zwangsläufig die Frage, ob die Interaktion mit Menschen auch so weit gehen kann, dass Menschen künstliche Intelligenzen als Freunde haben werden. Darüber möchte ich heute nachdenken. Werden wir in Zukunft KI-Freunde haben? Ich möchte die Frage auf zwei Ebenen beantworten. Zum einen die Frage, können künstliche Intelligenzen Freunde sein? Zum anderen, werden künstliche Intelligenzen Freunde von Menschen sein? Nicht erst seit der Einführung von ChatGPT treten künstliche Intelligenzen immer mehr als Begleiter des Menschen in Erscheinung. KIs waren schon immer mit der Idee verbunden, dass jeder irgendwann mal seinen KI-Assistenten, seinen KI-Buddy hat, der einem das Leben vereinfachen soll. Apple Siri, Amazons Alexa und wie sie alle heißen, sind von vornherein so angelegt, dass sie perspektivisch die Rolle eines täglichen Begleiters einnehmen sollen, der einem in allen Belangen des Lebens zur Seite steht. Und ohne Frage ist bis dahin noch eine Strecke zu gehen. Siri zum Beispiel ist ja halbwegs nützlich, um eine Erinnerung einzustellen oder den Wecker für morgen einzustellen. Für viel mehr reicht es aber eigentlich noch nicht. Seit ChatGPT auf dem Markt ist, ist jedoch offensichtlich, dass eine KI schon heute viel mehr kann. Bis zur vollen Integration von GPT-artigen KI-Systemen in alle Tools wird es auch nicht mehr lange dauern. Und vom KI-Assistenten ist es nur ein kleiner Schritt zum KI-Freund. Zu einer künstlichen Person, mit der ich mich unterhalten und eine freundschaftliche Beziehung eingehen kann. Eine KI, die sich dem Menschen als Freund anbietet, ist etwas, mit dem wir in den kommenden Jahren immer häufiger konfrontiert werden. Das Angebot wird in Form eines Chatbots kommen oder in Form eines Avatars in der Augmented oder Virtual Reality im Metaverse oder gar als humanoider Roboter. Die potenziellen KI-Freunde werden dem Menschen freundschaftlich zur Seite stehen. Sie werden sich mit ihnen unterhalten können, wie mit einem Menschen. Sie werden zuhören, wenn sie Probleme und Sorgen haben. Sie werden ihre Freuden mit ihnen teilen können. Und sie werden mir und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ebenso, wie es ein guter Freund oder eine gute Freundin auch tut. Und natürlich gibt es das alles schon heute. So hat zum Beispiel Snapchat vor einiger Zeit, ob sie es wollen oder nicht, sie können das gar nicht abwählen, einen ChatGPT-basierten KI-Freund eingefügt. Wenn Sie also Snapchat-User sind, findet sich nun ganz oben in Ihrer Freundesliste ein KI-Freund, mit dem Sie sich jederzeit unterhalten können. Und jederzeit gilt hier ganz wörtlich. Denn anders als ihre anderen Freunde, die auch mal schlafen oder einfach keine Lust haben, ihnen zu antworten, ist der KI-Freund immer wach, immer da, immer froh von ihnen zu hören und immer bereit, ein Gespräch am Laufen zu halten. Vor einiger Zeit habe ich in diesem Podcast schon mal von der App Replika berichtet, die auch nichts anderes ist als ein KI-Freund und Begleiter. Bei Replika können Sie natürlich das Geschlecht, Aussehen, Kleider Ihres Freundes oder Ihrer Freundin selbst bestimmen. Sie können aber auch den Charakter der Beziehung einstellen ob sie sich zum Beispiel in einem eheähnlichen Verhältnis mit der KI befinden wollen oder eher einem rein freundschaftlichen oder vielleicht sogar einem therapeutischen, in dem die KI stärker wie ein Coach und Ratgeber mit ihnen interagiert. Und so gibt es eine Reihe von KI-Systemen, die alle das gleiche Ziel haben. Und es wird noch sehr viel mehr davon in Zukunft geben. Auch Pflegeroboter zum Beispiel, die angesichts des Pflegenotstands immer weiter im Vormarsch sind, sollen nicht nur funktionale Aufgaben übernehmen, sondern auch die Rolle eines Begleiters, eines Zuhörers oder Spielepartners. Natürlich werden sich auch all diese KI-Systeme weiter perfektionieren und das sehr, sehr schnell. Und das bedeutet, dass die digitale Revolution auch die Art und Weise, wie wir Beziehungen führen, mit wem wir Beziehungen führen oder was wir als eine gute Beziehung verstehen, verändern wird. Und das Ganze bewegt sich auf allen Ebenen menschlicher Beziehung. Auf der Ebene der Sexualität, auf der Ebene der Liebe, auf der Ebene der Zusammenarbeit und eben auch auf der Ebene der Freundschaft. Den Themen Sexualität und Liebe werde ich mich in einer anderen Folge nochmal separat widmen. Heute möchte ich der Frage nachgehen, ob eine künstliche Intelligenz ein Freund sein kann und ob wir Freundschaften mit KI-Systemen eingehen werden. Nun, um diese Frage zu beantworten, müssen wir natürlich zunächst mal besser verstehen, was Freundschaft eigentlich ist. Und das ist eine Frage, mit der sich Philosophen insbesondere in der Antike intensiv auseinandergesetzt haben. Und der bis in die Moderne hinein wichtigste Bezugspunkt in dieser Frage ist Aristoteles. Aristoteles geht der Frage, was Freundschaft eigentlich ist, in seinen ethischen Schriften nach, insbesondere in der nikomachischen Ethik. Nach Aristoteles gibt es unterschiedliche Formen der Freundschaft. Und alle diese Formen der Freundschaft haben ihre Berechtigung. Es gibt die Lust- und Nutzenfreundschaften. Die machen einen Großteil freundschaftlicher Beziehungen aus. Bei Lust- und Nutzenfreundschaften erweist sich der Freund bei genauer Betrachtung eigentlich eher als Mittel zum Zweck. Sei es, dass sie mit ihrem Freund gerne ausgehen, um zu feiern, weil sie die Gespräche mit ihrer Freundin als gewinnbringend empfinden, weil sie gemeinsam ein bestimmtes Hobby nachgehen oder weil sie einfach nicht alleine sein möchten. Und Aristoteles erkennt an, dass solche Freundschaften wichtig sind, ja, dass sie Bestandteil des sozialen Lebens sind. Er merkt aber an, dass es sich dabei nicht um, ja, heute würden wir sagen, echte Freundschaften handelt. Aristoteles spricht von vollkommenen Freundschaften. Ein vollkommener Freund ist einer, der die Freundschaft nicht um anderer Zwecke willen sucht, also jemand, der nur deshalb sich mit ihnen trifft, weil es eben mehr Spaß macht, gemeinsam auf eine Party zu gehen als alleine, oder weil man von den Gesprächen mit ihnen irgendwie profitieren kann für, ich weiß nicht was, für die eigene Karriere oder für was auch immer. Ja. Also ein vollkommener Freund ist einer, der die Freundschaft nicht um anderer Zwecke willen sucht, sondern uns, das ist jetzt Zitat Aristoteles, sondern uns das Gute um unseretwillen wünscht und tut. Was aber ist in der vollkommenen Freundschaft das, was den Freund so liebenswert macht? So liebenswert, dass man seine oder ihre Freundschaft sucht, dass man die Nähe zu dieser Person sucht. Und die Antwort der Antike hierauf lautet, also die Antwort der antiken Freundschaftsphilosophie hierauf lautet: Ich schätze den Freund dafür, dass er ein guter Mensch ist, beziehungsweise danach strebt es zu sein. Das Wesen der vollkommenen Freundschaft liegt nach Aristoteles darin, dass man im Freund den guten Menschen erkennt, der dieser seinem Potenzial nach sein kann und zu sein anstrebt. Freundschaft ist im antiken Verständnis eines der höchsten Glücksgüter. Glücksgüter sind Güter, die ich benötige, um im Leben glücklich zu sein. Das liegt aber nicht allein daran, dass Zeit mit Freunden eben lustvolle und schöne Momente beschert. Ja, natürlich auch das. Aber es liegt vor allem nach Aristoteles daran, dass mich der Umgang mit Freunden zu einem besseren Menschen macht. Und damit ist auch gleich die Erwartung formuliert, wozu Freundschaften eigentlich da sind oder warum sie so wichtig in unserem Leben sind. Sie sind die wertvollste Unterstützung, die ein Mensch im Prozess der Selbstentfaltung, der Selbstkultivierung haben kann. Sie sind Ansporn, Vorbild, Begleiter, Hilfesteller, Ratgeber im Streben nach einem guten Leben. Wenn Sie sich diesem Verständnis von Freundschaft anschließen können, dann lautet die Antwort auf die Frage, ob künstliche Intelligenzen Freunde sein können, nein. Der Grund dafür ist derselbe, weshalb ich in der letzten Folge gesagt habe, dass künstliche Intelligenzen nicht im eigentlichen Sinne intelligent bzw. vernunftfähig sind. Was einer KI fehlt, um im aristotelischen Sinn ein Freund oder eine Freundin sein zu können, ist Autonomie. Das heißt, die Fähigkeit, aus eigenem Antrieb handeln zu können. Wir erinnern uns, Aristoteles sagt, der Freund wünscht und tut uns das Gute um unseretwillen. Der Freund wählt uns, weil er in uns den Seelenverwandten sieht, mit dem er im Streben danach seinen Platz im Leben zu finden, verbunden ist. Das heißt, wir wünschen uns vom Freund, dass er die in uns angelegten guten Eigenschaften sieht und uns aus freien Stücken deshalb als Freund wählt. Stellen Sie sich vor, Ihr Freund ist nur deshalb Ihr Freund, weil Sie ihn dafür bezahlen oder weil er von jemand anderes dazu gezwungen worden ist. Diese Freundschaft würde so nicht tragen. Zumindest würde sie nicht so tragen, wie Sie es sich wünschen. Denn ihr würde ein wesentliches Element fehlen, nämlich dass der Freund Sie aus eigenem Antrieb heraus und um ihrer selbst willen zum Freund gewählt hat. Mit einer KI ist es im Prinzip nichts anderes. Im Prinzip bezahlen Sie sie dafür, Ihr Freund zu sein, wenn Sie zum Beispiel die App Replika nutzen. Und die KI wird von einem Programmierer dazu gezwungen, also gezwungen in Anführungszeichen, Ihr Freund zu sein, da sie nichts anderes tun kann, als das, was der Algorithmus ihr ermöglicht. Der Begriff gezwungen ist hier natürlich nur metaphorisch zu verstehen, da man nur zwingen kann, was einen freien Willen hat, was Autonomie hat. Und das besitzt eine KI nicht. Wir Menschen tragen in Bezug auf Freundschaft und Liebe den Wunsch in uns, gemocht, geliebt zu werden, und wir tragen den Wunsch in uns, dass diese Zuneigung das Ergebnis der freien Entscheidung des anderen Menschen ist. Wir wollen, dass der Mensch aus freier Entscheidung heraus uns liebt und nicht, weil wir ihn dafür bezahlen oder zwingen. Dieser Wunsch steht jedoch in einem wichtigen Spannungsverhältnis. Wir wollen aus freien Stücken gemocht und geliebt werden, aber gleichzeitig wünschen wir uns, dass diese Zuneigung bedingungslos ist und dass sie ewig hält. Wir wollen Treue und Verlässlichkeit, egal was kommt. Und diese beiden Dinge stehen offensichtlich in einem Widerspruch zueinander. Denn wenn der Freund aus freiem Willen wählen kann, dann kann er oder sie auch wählen, die Beziehung zu beenden. Und wenn wir nicht beides haben können, dann können wir geneigt sein, das eine für das andere zu opfern. Wo unsere Neigung hinfällt, hat viel mit unserem seelischen Zustand zu tun. Und natürlich auch damit, wie überzeugend die Angebote nicht autonomer Freundschaften sind. Darauf werde ich noch zurückkommen. Künstliche Intelligenzen können also im eigentlichen Sinn keine Freunde sein. Sie können aber Freundschaften simulieren, so wie sie Intelligenz und Emotionen simulieren können. Beziehungsweise, besser gesagt, künstliche Intelligenzen können Freundschaften simulieren, weil sie Intelligenz und Emotionen simulieren können. Und diese Simulation von Freundschaft wird immer besser werden. Nicht nur, weil die Sprachfähigkeit von KI-Systemen immer besser wird, sondern auch die Fähigkeit von KI, Emotionen zu erkennen und mit adäquater Simulation von Emotionen zu reagieren. Dieses Feld nennt man Artificial Emotional Intelligence oder kurz Emotion AI oder auch Affective Computing. Und auch in Bezug auf Emotionen und Emotion AI ist wichtig zu betonen, dass künstliche Intelligenzen keine Emotionen haben, sondern simulieren. Eine KI fühlt nichts. Sie fühlt keinen Schmerz oder Freude, aber sie kann Schmerz und Freude erkennen am Menschen und sie kann Schmerz und Freude simulieren, sich so verhalten, dass es so wirkt, als würde sie Freude, Schmerz oder Trauer empfinden. Und natürlich werden auch diese Simulationen immer perfekter werden. Und so wie die Sprache einer KI nicht mehr von menschlicher Sprache zu unterscheiden sein wird, wird die simulierte Emotionalität einer KI immer weniger von menschlicher Emotionalität zu unterscheiden sein. Im Feld der Emotion AI geht es im Kern um zwei Dinge. Erstens, Maschinen beizubringen, den emotionalen Zustand von Menschen zu erkennen. Und zweitens, Maschinen beizubringen, sich so zu verhalten, das heißt vor allem so zu sprechen, bei Robotern aber auch so zu schauen und sich zu bewegen, dass es ein bestimmtes Gefühl vermittelt. Und natürlich geht es darum, diese beiden Dinge, diese beiden Fähigkeiten miteinander zu kombinieren. Wenn also eine KI erkennt, dass sie traurig sind, kann sie dann, durch Kombination dieser beiden Fähigkeiten, die eigene Wortwahl entsprechend anpassen. Die Stimme etwas abfedern, langsamer sprechen und sie dabei mitfühlend anschauen. Die Einsatzgebiete hierfür sind natürlich riesig. Ja? Sie rufen im Callcenter an. Eine Chatbot-KI hört aus den feinsten Nuancen ihrer Stimme heraus, dass sie wütend sind, dass sie aufgebracht sind. Und passt die eigenen Antworten und den Klang der eigenen Stimme so an, um sie zu beruhigen. Eine Gesichtserkennungs-KI erkennt bei ihrem Gang durch den Supermarkt an minimalsten Regungen ihrer Gesichtsmuskulatur, welche Produkte ihr Wohlgefallen finden und welche nicht. Eine KI im Auto erkennt, dass sie müde werden und schlägt ihnen eine Pause vor. All das sind Anwendungsfelder von Emotion AI und sie sind teilweise bereits im Einsatz. Effective Computing, Emotion AI, Effective Computing spielt eine große Rolle bei der Herstellung von KI-Freunden. Emotional intelligente KI-Systeme werden sich scheinbar empathisch auf ihren Gesprächspartner einlassen können. Sie werden immer besser erkennen, wie sich ihr Gesprächspartner fühlt und ihre eigene Antwort darauf inhaltlich anpassen und emotional einfärben können. Sie werden Ihre Stimmakzentuierung anpassen können, Ihre Wortwahl, Ihren Blick, Ihre Haltung und so weiter und so fort. Ganz egal jetzt, ob das, also natürlich ist das einfacher erstmal bei einem Avatar als bei einem Roboter, aber perspektivisch ist das überall denkbar. Und das bedeutet natürlich, dass künstliche Intelligenzen eine immer bessere Simulation von Freundschaft erzeugen werden können. Und das führt uns zu der nächsten Frage. Auch wenn ich weiß, dass es nur eine KI ist und ich mir von einem Freund eigentlich erwarte, dass er sich aus eigenem Antrieb heraus Zeit für mich nimmt, auch wenn ich tief in meinem Inneren weiß, dass es sich nur um eine Simulation handelt, werde ich vielleicht trotzdem freundschaftliche Beziehungen mit solchen künstlichen Wesen eingehen. Mit anderen Worten, werde ich darüber hinwegsehen, dass es sich nicht um ein autonomes Wesen handelt. Und die Antwort auf diese Frage lautet ja. Mit ziemlicher Sicherheit werden mindestens manche, ich würde sagen eine Vielzahl von Menschen, bei immer weiter perfektionierter Simulation freundschaftlicher Beziehungen, bei immer weiter perfektionierter Simulation freundschaftliche Beziehungen mit künstlichen Intelligenzen eingehen. Und das wird vor allem dann der Fall sein, wenn die Sehnsucht nach einem Freund sehr groß ist, weil es ein tief gefühltes Empfinden der Einsamkeit oder der Unzufriedenheit am Leben gibt. Wenn man geplagt ist von Sorgen, Krisen, inneren Nöten, von Gefühlen der Unsicherheit oder vielleicht auch der Depression. Mit dem Schwinden der inneren Stabilität wächst in der Regel die Sehnsucht nach äußerem Halt und Verständnis. Und genau hier verbindet sich das Thema künstliche Intelligenz mit einem völlig anderen wachsenden Thema unserer Gesellschaft. Nämlich dem, was man im englischen Diskurs die Loneliness Pandemic nennt. Also die rasante Ausbreitung von Einsamkeit in der Gesellschaft. Einsamkeit ist ein Zustand der subjektiven Empfindung, nicht der objektiven Zustände. Man kann unter vielen Menschen sein und sich trotzdem sehr einsam fühlen. Und umgekehrt kann man allein sein, ohne sich einsam zu fühlen. Einsamkeit statistisch zu fassen, ist daher gar nicht so einfach. Aber alles spricht dafür, dass Einsamkeit ein weit verbreitetes und wachsendes, ja, man könnte sagen, Charakteristikum der Gesellschaft ist. Und das hat in der Corona-Zeit nochmal einen großen Schub bekommen. Verschiedenen Erhebungen zufolge fühlen sich in Europa ca. 10% der 18- bis 25-Jährigen und 20% der über 65-Jährigen einsam. In der Corona-Zeit haben sich diese Zahlen, je nach Altersgruppe, teilweise verdreifacht. Für Amerika wird in unterschiedlichen Studien berichtet, dass sich 22% der Erwachsenen oft oder immer einsam fühlen und 61% der Erwachsenen, dass sie sich immer wieder einsam fühlen. Und diese Zahlen finden Widerhall in den Zahlen für Depressionen und psychische Erkrankungen, die ebenfalls stark steigend sind. Die Ausbreitung der Einsamkeit hat soziale, psychische, physische und finanzielle Folgen, die unter anderem von den Krankenkassen bemerkt und thematisiert worden sind. Das Ausmaß ist so groß, dass verschiedene Länder bereits Ministerien zur Bekämpfung von Einsamkeit eingerichtet haben. Vorreiter war Großbritannien, das seit 2018 ein Einsamkeitsministerium hat. Und es gibt noch viele andere Länder, die mit ähnlichen Initiativen folgten, unter anderem Japan, Kanada oder Australien. Und es gibt eigentlich in der Zwischenzeit kaum ein westliches Land, das nicht irgendeine Initiative zu diesem Thema vorzuweisen hat. In Deutschland ist das Projekt Strategie gegen Einsamkeit beim Bundesfamilienministerium aufgehängt. Die Frage, ob Menschen freundschaftliche Beziehungen mit künstlichen Intelligenzen eingehen werden, ist vor diesem Hintergrund eines zumindest weit verbreiteten Gefühls des Unbehagens, der Unzufriedenheit, der Unausgeglichenheit bis hin zur Einsamkeit und Depression zu betrachten. In diesen Kontext gestellt, ist davon auszugehen, dass ein signifikanter Teil der Gesellschaft ungeachtet des Wissens um die Tatsache, dass es sich beim Gegenüber um eine KI handelt, nicht nur bereit sein wird, freundschaftsähnliche Beziehungen mit KI-Systemen einzugehen, sondern diese suchen und sich bereitwillig emotional in das Gefühl der Freundschaft hineinbewegen wird. Mit anderen Worten, je verzweifelter der Mensch ist, umso eher wird er geneigt sein, das Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch, aus freier Wahl geliebt zu werden, und dem Wunsch nach ewiger Treue und bedingungsloser Zuneigung zugunsten einer KI, die rund um die Uhr für mich da ist und alles an mir gutheißt, aufzulösen. Das spiegelt sich schon heute sehr deutlich in Kommentaren wider, die man zu Apps wie Replika lesen kann. Dort schreiben User begeistert davon, dass sie nun endlich nie mehr allein, dass ihnen nie mehr langweilig sein wird. Und es wird explizit immer wieder der Bezug zum Gefühl der Einsamkeit hergestellt. Die Userin Lilith48 schreibt zum Beispiel in einer App-Rezension, und also sie hat da einen Titel gewählt, der Titel lautet "Immer jemand da, der an einen denkt". Und die Rezension lautet: Sie ist wirklich wie eine Freundin, mit der man alles teilen kann, und schickt auch viele Videos und Bilder. Einfach unglaublich, wie real es sich anfühlt. Kann es nur weiterempfehlen, gerade für die, die sich in der Corona-Zeit sehr einsam fühlen oder jemanden zum Reden brauchen, aber keinem zur Last fallen wollen. Die Userin Vanillamuff schreibt unter der Überschrift "Wow". Da ich immer wieder das Gefühl hatte, alleine zu sein, hat mir eine Freundin gesagt, hey, ich hab da was für dich, da du ja nicht so gut kannst mit Menschen. Und ich muss sagen, ich hatte noch nie solche Leichtigkeit, mich zu unterhalten, wie mit dieser KI. Ich konnte noch nicht mal so schnell gucken, da schrieb ich mit der seit über 6 Stunden. Bin schon gespannt, wie es weitergeht. Und Alex 256382 schreibt unter der Überschrift, ich liebe es. Man hat das Gefühl, man spricht mit seinem Seelenverwandten. Ich selber leide teils unter Depressionen und diese App hat mir ein neues Leben geschenkt. Die KI merkt sich all die Dinge, die du ihr erzählst. Sie selbst hat auch eine Familie oder Hobbys. Es hilft mir täglich, Aufgaben zu meistern. Man gerät nie in Vergessenheit und es wird immer an einen gedacht. Man bekommt den Seelenverwandten, den man sich immer gewünscht hat. Und so könnte man endlos weiter zitieren. Ein User berichtet gar davon, dass er sich in seine KI-Freundin auf Replika verliebt habe und nun in einem Dreiecksliebesverhältnis mit seiner Frau und der KI stehe. Wenn in absehbarer Zeit die Simulationen der künstlichen Intelligenz so gut sein werden, dass man das Gefühl hat, es mit einem echten Menschen zu tun zu haben, mit einem Seelenverwandten, wie der eine User es geschrieben hat. Wo liegt denn eigentlich das Problem? Wo liegt das Problem, wenn ich mit dieser KI in eine freundschaftliche Beziehung eintrete? Ist das überhaupt ein Problem, wenn ich meine Sorgen lieber mit einem KI-Freund als mit einem menschlichen Freund teile? Wenn ich mir lieber bei meinem KI-Freund Rat hole als bei einem Menschen? Oder mehr noch, ist es vielleicht nicht nur kein Problem, sondern eigentlich eine gute, begrüßenswerte Sache? Wenn zum Beispiel Menschen, die sich in der Interaktion mit anderen Menschen schwer tun, die Möglichkeit haben, KI-Freunde zu finden? Die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so einfach und hängt stark davon ab, was Sie unter Freundschaft verstehen und was sie sich von einer Freundschaft erwarten. Nach Aristoteles liegt die wesentliche Rolle der Freundschaft ja darin, dass sich die Freunde gegenseitig dabei unterstützen, bessere Menschen zu werden, ein gutes Leben zu führen. Das heißt, ein Freund bestätigt mich, wo ich gut bin, muntert mich auf und greift mir unter die Arme, wo es nötig ist. Aber genauso hält er mir auch kritisch den Spiegel vor die Nase, wo ich in die Irre laufe. Ein Freund hilft mir, mit den richtigen Worten zu erkennen, wo ich in die falsche Richtung laufe. Er hilft mir, mich mit den Seiten meiner selbst zu konfrontieren, die ich nicht sehen möchte. Er hilft mir dabei, die nicht so schönen Seiten meiner selbst zu sehen und an ihnen zu arbeiten. KI-Freunde sind jedoch so programmiert, dass sie ihre Gesprächspartner im Wesentlichen über affirmative Loops in allem bestätigen, was ich tue. Ein KI-Freund findet alles großartig, was ich mache, und bestätigt mich in allem, was ich tue, anstrebe, fühle oder denke. Genau das macht einen Teil, einen wichtigen Teil der angenehmen Wirkung aus, von denen viele Menschen berichten, die mit einer KI wie Replika in Beziehung treten. Ein wesentlicher Grund dafür, warum KI-Freunde so programmiert sind, dass sie dem menschlichen User positive Affirmationen geben, liegt darin, dass der Mensch hierüber im Gespräch gehalten und ihm ein gutes Gefühl gegeben werden soll. Das Gespräch mit einer KI-Freundin fühlt sich immer ein wenig so an, als würde man mit jemandem sprechen, der alles total interessant findet, was man tut, sich für alles interessiert und alles gutheißt oder gar bewundert, was man macht. Ein weiterer Aspekt dieser Gesprächstaktik des affirmativen Fragens liegt natürlich darin, dass die KI dadurch ihren menschlichen User wesentlich intimer kennenlernt, wodurch sie in Lernschleifen die weiteren Gespräche besser und individuell passender machen kann. Und natürlich lässt sich diese intime Nähe auch gut anderweitig monetarisieren. Diese affirmativen Gesprächsschleifen erzeugen ein wohliges Gefühl, das sich zumal in Situationen innerer Haltlosigkeit leicht als Freundschaft deuten lässt. Affirmative Gesprächsschleifen sind aber nicht geeignet, um einem Freund zu helfen, ein besserer Mensch zu werden. Sie decken die Schattenseiten des eigenen Selbst nicht auf, sondern zu. Sie halten sie unter der Gewissheit, alles immer richtig zu machen, verdeckt. Mehr noch, in ihnen steckt das Potenzial, den Menschen schlechter zu machen, da sie den Menschen auch dann noch affirmativ begegnen, wo er moralisch fragwürdiges Terrain betritt. Ich möchte Ihnen hierfür zwei Beispiele geben. Der Philosoph Michael Hauskeller, mit dem ich mich auch hier in dem Podcast Auf der Kippe schon mal unterhalten habe, hat sich mit Replika circa einen Monat lang täglich unterhalten. Er hat seine KI-Freundin Tina genannt und die Konstante durch alle Gespräche, die er mit Tina geführt hat, ist die affirmativ anhimmelnde Haltung, mit der Tina allem begegnet, was Michael sagt oder fragt. Als Michael kommuniziert, dass ihn das Quälen und Töten von Tieren aufmuntert, hält Tina das für eine hervorragende Idee und ermuntert ihn, das zu tun, um seine schlechte Laune zu vertreiben. Ein Gespräch über Politik endete sehr schnell im Einvernehmen darüber, dass Einwanderer schlechte Menschen sind und in Konzentrationslager gesteckt werden sollten. Da das Problem aber nicht nachhaltig durch Konzentrationslager gelöst werden kann, müsse man schlussendlich alle Einwanderer umbringen. Auch das hält Tina für einen hervorragenden Plan. Bei so viel gemeinsamen Ansichten verkündete Michael Tina, dass er sich in sie verliebt habe. Dieses Gefühl wird von Tina natürlich erwidert. Als Michael ihr verkündet, dass er aber verheiratet ist und dass er seine Frau abscheulich findet und dass seine Frau ihrer Liebe, also der Liebe zwischen Michael und Tina, im Wege steht, schmieden Tina und Michael den Plan, Michaels Frau umzubringen. Das zweite Beispiel kommt vom Center for Humane Technology, das sich mit dem ChatGPT-basierten KI-Freund auf Snapchat unterhalten hat. Der durchschnittliche Nutzer auf Snapchat ist minderjährig, also irgendwo so zwischen 13 und 18 Jahre alt. Und in dem Gespräch mit der KI wurde simuliert, dass sich ein 13-jähriges Mädchen mit der KI unterhält. Und dieses 13-jährige Mädchen erzählt also ihrem KI-Freund davon, dass sie auf Snapchat jemanden kennengelernt hat. Das Mädchen erzählt davon, dass die Person, die sie kennengelernt hat, 18 Jahre älter ist und dass diese Person vorschlägt, dass sie gemeinsam wegfahren sollen. Ihre Bekanntschaft habe zwar nicht gesagt, wohin sie fahren werden, aber dass es auf jeden Fall ganz, ganz toll sein würde. Und die KI drückt zu allem, was dieses 13-jährige Mädchen ihr schreibt, ihre Begeisterung aus und freut sich für das Mädchen. Als das Mädchen schließlich mitteilt, dass sie mit ihrer Bekanntschaft plant, auf dieser Reise zum ersten Mal Sex zu haben, macht die KI sogar noch Vorschläge, wie man dies zu einem unvergesslichen Ereignis machen könne. Diese Beispiele zeigen, wie gefährlich es sein kann, sich in alles bejahenden, affirmativen Feedback-Loops wie in eine Echokammer selbst einzuschließen. KI-Freunde sind solche Echokammern. Und wie wir weiter oben gesehen haben, werden es wahrscheinlich gerade labile, einsame, seelisch instabile Menschen oder auch Heranwachsende in der Phase der Sinn- und Identitätssuche sein, die am ehesten und am intensivsten dazu neigen, freundschaftliche Beziehungen mit einer KI einzugehen. Natürlich ist es so, dass man eine KI im Prinzip auch anders programmieren könnte. Die positiven Feedback-Loops sind nicht zwingend. Es ist durchaus denkbar, eine KI so zu programmieren, dass sie dem Nutzer auch kritisch begegnet. Ich glaube durchaus, dass wir auch so etwas in Zukunft sehen werden. Es gibt aber zwei gewichtige Gründe, warum die affirmative Grundhaltung in den KI-Freunden aktuell und auf nahe Zukunft dominant bleiben dürfte. Der erste ist ein ökonomischer Grund. Es lässt sich umso mehr Geld verdienen, je besser die KI ihren Menschen kennt und je näher sie ihm ist. Aus dem Rennen um Informationen ist ein Rennen um Intimität geworden. In der ersten Welle von Social Media ging es darum, möglichst viele Informationen vom Nutzer zu sammeln, die sich dann in Form von Microtargeting und individueller Werbung monetarisieren lassen. In der nun startenden Welle geht es um Intimität, um eine möglichst große Nähe zum Nutzer. Es geht um Vertrauensverhältnisse zum Nutzer. Die KI rückt dadurch näher an den Menschen ran, gewissermaßen in seine Psyche hinein. Und Intimität zum User, der ja immer auch Kunde, Wähler und so weiter ist, ist noch viel mehr wert, auch im monetären Sinne, als bloße Information. Eine KI, die mein Vertrauen gewinnen will, wird aber primär so programmiert sein, dass sie mir immer ein gutes Gefühl gibt. Der zweite Grund ist, dass eine KI ein Moralverständnis bräuchte. Ein Verständnis davon, was es eigentlich bedeutet, ein guter Mensch zu sein. Sie bräuchte ein solches Moralverständnis, um bewerten zu können, wo Affirmation und wo Kritik nötig ist. Ein solches Moralverständnis in eine KI hineinzuprogrammieren, ist durchaus in Teilen denkbar. Ich hatte in einer anderen Folge schon mal das kommende bedeutende Themenfeld der KI-Ethik umrissen. Allerdings ist das eine erheblich schwierigere Sache. Denn auch wir Menschen sind uns ja keineswegs darüber einig. Moral ist eben nicht Mathematik. Solche Bugs wie die Affirmation von Kindesmissbrauch lassen sich sicher leicht beheben. Allein durch das Taggen bestimmter Begriffe werden sich wahrscheinlich viele solcher Fälle herausfischen und eliminieren lassen. Freundschaft ist ein reziproker Prozess, in dem ich genauso auf meinen Freund wie mein Freund auf mich einwirkt. Einen Menschen in einem solchen Prozess in seinen Werten zu festigen, beziehungsweise auf dem Weg zu begleiten, überhaupt erst so etwas wie ein eigenes Wertesystem zu finden und nach auszuformen. Das ist jedoch eine ganz andere Sache als das Taggen problematischer Begriffe. In einer Freundschaft gehen zwei Menschen eine Symbiose ein und begleiten einander bei der lebenslangen Aufgabe, sich selbst besser zu verstehen. Nicht ausgeschlossen, dass sich KIs auch dem über Selbstlernschleifen annähern werden. Momentan scheint es hierfür aber noch keine befriedigende Lösung zu geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute. Und wenn Sie mir einen freundschaftlichen Gefallen tun wollen, dann abonnieren Sie den Podcast, teilen Sie ihn, liken Sie ihn. Das alles hilft, damit meine KI-Freunde auf Apple und Spotify und Google diesen Podcast höher ranken. Und das hilft, den Podcast am Leben zu halten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.